Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Crow aus Stuttgart ist bekannt für seine Mischung aus Pop und Rap, gehört zu den erfolgreichsten Musikstars überhaupt in Deutschland. Und sein neuer Song, der klingt auch wieder eher harmlos, aber das Video dazu, das sorgt für Diskussionen. Endless Summer, so heißt der Song, so eine gewisse 70er-Jahre-Hippie-Ästhetik. Das Video dazu auch ganz ähnlich, sehr bunt, halbnackte Menschen, die durch Wälder tanzen. Und viele von diesen Menschen haben Federn im Haar und Gesichtsbemalung und Masken. Und kritische Stimmen sagen, das ist kulturelle Aneignung. Und da gibt es tatsächlich sehr wütende Artikel im Netz. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Musikjournalisten Johann Vogt. Hallo.
Hallo.
Was haben Sie denn für Assoziationen, wenn Sie das Video sehen? Wie wirkt es auf Sie?
Ja, also ich sehe immer auch ein buntes Video, Federschmuck, Wasserfälle, Natur. Es gibt riesige Vögel und irgendwelche Roboter, die rumlaufen in der Natur. Es wirkt so wie so ein Drogentrip. Und es ist so eine kleine Mischung aus einer Hippie-Ästhetik, so Retrofuturismus und dem Neuseeland-Aufenthalt von Leuten, die gerade ihr Abitur bestanden haben.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, das ist wie so ein naives Spiel, wie so ein Hippie-Teenie-Traum eigentlich. Ist die Frage, wo knüpft es Ihrer Meinung nach an? Was für Assoziationen hat man da?
Ja, tatsächlich muss man erstmal sagen, dass Crow diesen Hippie-Teenie-Traum gerade lebt. Also er befindet sich gerade in so einer Selbstfindungsphase und hat seine Panda-Maske, die irgendwann das Markenzeichen war, abgelegt und ja, versucht jetzt, sich so ein bisschen am Psychedelic Rock der 60er zu bedienen und dem Surf Rock, so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an eine Soft-Version von den Beach Boys und Sachen, die damals aktuell waren. Es gibt auch einen Film, so einen wichtigen Surf-Film, der Endless Summer heißt. Also an die Ästhetik knüpft er an, bügelt das aber alles noch ein bisschen glatter. Und ja, Crow ist eben seiner Weile auf Bali in der Hütte, postet da viel gut Instagram-Stories vom Strand und macht da Musik. Und bildet so eine ganz seichte Lebensrealität ab, in der alles stimmt. Und ästhetisch, was das Video angeht, knüpft er auch an seine Vergangenheit als Karikaturist und Maler an tatsächlich. Genau, und gestaltet eigene Masken und Kostüme mit.
Das heißt, genau, das ist alles, wirkt so ein bisschen seicht. Feel good, haben Sie jetzt gesagt. Aber natürlich, wie wir auch schon gesagt haben, sind da ziemlich viele sogenannte Indianerkostüme und Indianerfedern zu sehen. Das ist natürlich so ein eindeutig weißer Blick, so eine Projektion von einem wilden, ursprünglichen oder so. Und Indianerkostüme gelten ja sogar auf Faschingspartys als problematisch. Dann muss man das in so einer Hippie-Fantasie wahrscheinlich auch kritisch sehen. Oder wie würden Sie das denken?
Genau, also ich finde, man muss Hippie-Fantasien generell kritisch sehen, damit auch Crows, weil ich meine, Hippie-Tum ist ja jetzt auch schon über 50 Jahre alt und der Diskurs hat sich verändert. Und damit hat sich der Diskurs eben auch so dahin verändert, dass das Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung-Thema, relevant geworden ist, zu Recht. Und das greift halt bei dem Crow-Video, weil teils weiße Personen sich da ja Klischeebilder von dem aneignen, was indigene Völker getragen haben oder getragen haben sollen, aus der weißen Perspektive heraus, und diese Codes, für die Völker damals unterdrückt wurden, ja, sich aneignen und kommerzialisieren in einem Musikvideo oder in einem Musikprojekt, was jetzt bei einem großen Label erscheint und eigentlich nicht zu befürchten haben, und damit diese kulturellen Codes und Ästhetiken ausbeuten.
Und es ist ja eigentlich auch ein Diskurs, der schon lange geführt wird und von dem auch Crow, ja, würde man denken, wahrscheinlich gehört hat. Ist eben die Frage, wie entsteht so ein Video? Was denkt er sich dabei? Oder denkt er sich überhaupt was? Ist es Naivität? Ist es Kalkulation? Sie haben sich viel mit Crow befasst. Wie würden Sie das einschätzen?
Also Crow hat auf mich immer maximal unpolitisch gewirkt. Jetzt außer so ein paar Takes zu "Habt euch lieb" und "Alles ist schön", kam da nicht viel bisher. Ja, und er hat halt immer recht banale, schöne Musik gemacht. Sein größter Hit hieß Easy. So, das trifft auch ganz gut zu dem, was er da politisch von sich gibt. Nämlich eigentlich nichts. Hält es halt easy, weil er nicht so wirklich betroffen ist von Sachen. Und führt da seinen Digital Native Lifestyle auf Bali. Und das kann er auch gerne machen. Aber der ist da wahrscheinlich so abgeschottet, dass er sich mit vielen Diskursen nicht auseinandersetzt. Und das fällt ihm jetzt vor die Füße mit diesem Video. Ich glaube nicht, dass er sich da viele Gedanken drüber gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass er sich dazu äußern wird. Es gab zum Beispiel im letzten Album Kritik an sexistischen Zeilen. Da kam dann auch nichts. Ich denke, er wird das einfach aussitzen und ich hoffe, er hat in seinem künstlerischen Umfeld Leute, die ihn vielleicht mal darauf hinweisen.
Das sagt Johann Vogt zur Kritik am neuen Video von Crow hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Vogt.
Vielen Dank.
Keeping Up with the Kardashians, auch wenn man sich so gar nicht für Reality-TV interessieren will, an den Kardashians kommt man nicht vorbei. Seit 13 Jahren erzählt die Show von allen Höhen und Tiefen der Kardashian-Jenner-Familie, von großen Krisen, von vielen Alltagsbanalitäten. Alles irgendwie echt und irgendwie inszeniert und vor allem ganz schön erfolgreich. Doch jetzt soll Schluss sein, hat Kim Kardashian, die bekannteste in der Familie, angekündigt. Nächstes Jahr läuft die letzte Staffel. Und warum die Show sich überhaupt so lange gehalten hat und ob das vielleicht auch das Ende einer Ära ist, wie jetzt immer wieder gesagt hat in den letzten Tagen. Darüber spreche ich mit der Bloggerin und Kardashian-Auskennerin Nadia Shehadeh. Hallo.
Hallo.
Vielleicht blicken wir erstmal zurück. Wie kam das eigentlich, dass die Show so erfolgreich geworden ist?
Als die erste Folge damals ausgestrahlt wurde, das war ja 2007, da ging es ja nicht nur um den Alltag einer ganz normalen Durchschnittsfamilie. Also die Kardashians waren ja nie sowas wie die US-Variante der deutschen Wollnys, sondern immer schon extravaganter, luxuriöser. Und Kim Kardashian kannte man sowieso schon, weil sie für Paris Hilton gearbeitet hat. Sie war also da schon längst eingeführt in die Glamour-Welt der jungen Leute. Und Robert Kardashian war ja ein bekannter Anwalt, hat zum Beispiel Footballstar O.J. Simpson verteidigt. Ja, und zusätzlich zu dem grundsätzlichen Glamour und der Prominenz, die die Familie eh schon umgab, kamen dann noch all die Problemchen, die in den einzelnen Folgen durchexerziert wurden. Da wurde dann auch schon mal vor laufender Kamera geheult, weil Kim im Meer einen Ohrring verloren hat.
Wait. My earring's gone! Are you... Oh my God, I'm gonna cry, my diamond earring!
Hold on. Und da springt der Mann schnell hinterher. Klingt ziemlich dramatisch.
Ja, also das wirkte auch oft überzogen, dramatisch, manchmal auch ein bisschen peinlich, aber ganz oft auch relatable und man hat sich wiedergefunden. Ja, und dann wurde man einfach noch mit echten Dramen und persönlichen Tragödien weitergefüttert.
Genau, so ein bisschen wie im echten Leben. Irgendwie Lappalien und Dramen sind manchmal kaum auseinanderzuhalten. Was waren denn so die großen Krisen, die da erzählt wurden?
Ach, da gab es alles Mögliche. Schmutzige Trennungen, Sextapes, Drogensüchtige, Betrügende oder einfach auch mal auffällige Ehemänner, wie zum Beispiel Kanye West jetzt in letzter Zeit, innerfamiliäre Differenzen, aber auch wirklich bedrohliche Situationen, wie zum Beispiel der Raubüberfall im Oktober 2016 am Rande der Pariser Modewoche. Da ist Kim Kardashian ja überfallen worden, gefesselt und geknebelt und Diebe sind dann mit Juwelen im Wert von umgerechnet 9 Millionen Euro abgezischt. Und ja, Kim Kardashian hat wirklich Todesängste ausgestanden damals während des Überfalls und auch in einer Folge Keeping Up with the Kardashians darüber gesprochen. Und es machte dann halt auch den bizarren Reiz dieses Formats aus, dass eben auch so persönliche und schlimme Erfahrungen zuverlässig in jeder Staffel mitgeteilt wurden. Und man sich immer auch gefragt hat, wird das jetzt thematisiert, weil eh schon die ganze Welt darüber spricht? Oder hat sich das einfach angeboten, diese schlimmen Erlebnisse nochmal für die Kamera nachzuerzählen? Da kam man nie ganz dahinter.
Two guys holding another guy down in police uniforms, but right outside of my bedroom, 5 feet away. So I slid off my bed and picked up my phone and I'm like, I don't know how to call 911 in a different country. And then the guy came and grabbed the phone for me, threw me on the bed.
Und dann fragt man sich natürlich, ist das so perfekt vorbereitet und inszeniert oder wie authentisch ist das? Und das ist ja eigentlich auch genau dieses Spannungsfeld, ne, was Reality-TV wahrscheinlich so reizvoll macht. Wie würden Sie denn die Kardashians da einordnen? Ist ja sicher nicht die erste Reality-TV-Show, aber schon eine der prägendsten, oder?
Mit Sicherheit eine der auffälligsten. Also es gab ja schon lange, lange solche Formate, die auch immer sehr inszeniert waren. Also auf MTV gab es die Osbournes, in Deutschland gab es die Fußbräuchs. Man kennt das Ganze also. Und ja, bei Keeping Up with the Kardashians hatte man aber nochmal ein ganz anderes Tempo, auch weil die Showinhalte natürlich eng gekoppelt waren an Social Media, was ja auch erst in den letzten Jahren aufkam. Und dazu kamen dann Apps, ganze Produktlinien und ja, das führte eben zur Dauerberieselung auf allen Kanälen. Also man hatte nicht nur den Eindruck, die Kardashians wären überall, sie waren es ja auch tatsächlich. Und ja, von außen konnte man dann auch irgendwann gar nicht mehr so genau einschätzen, wo die Grenzen liegen zwischen inszeniert und authentisch. Und durch die ganze Art von Oversharing, wo auch eben unzählige private Dinge ausgeplaudert wurden, gleichzeitig aber auch alles so durchgestylt war. Also selbst in den schlimmsten und schlechtesten Momenten liegen Kim Kardashians Haare perfekt. So ein bisschen wie bei James Bond, nur eben im Glamour-Fernsehen. Ja, und die haben, die ganzen Schwestern und auch die Mutter Kris Jenner, in all den Jahren so viele Bilder und Videos von sich auf allen Kanälen, Instagram, Twitter veröffentlicht. Also da hat man eigentlich schon fast den Eindruck gehabt, die Inszenierungen haben sich ja so ein bisschen chronifiziert. Und das muss man auch sagen, die Kardashian-Jenners waren eine der ersten Fernsehfamilien, die eben eine ganze Palette von Medien nutzen konnten und eben nicht nur auf das Fernsehformat angewiesen waren. Und das hat den Hype natürlich vergrößert.
Und sie haben ja auch tatsächlich immer wieder Themen gesetzt, die dann von Popkultur oder auch von anderen Medien ziemlich groß aufgegriffen wurden.
Ja, also immer wieder, teilweise auch sogar in politischer Hinsicht, also die Positionierung zu Armenien zum Beispiel, dass er das Herkunftsland von Rob Kardashian war, auch der Einsatz von Kim Kardashian für Gefängnisreform und den Einsatz für Inhaftierte, um Begnadigung zu erreichen. Und es gab auch mal ja so einen Aufruhr in Deutschland oder beziehungsweise in Österreich, also im deutschsprachigen Raum, als sie wenig amüsiert auf rassistische Witze von Oliver Pocher auf dem Wiener Opernball reagierte. Ja, und popkulturell muss man sagen, also da haben die Schwestern vor allem diesen klassischen Instagram-Look geprägt, also wie zum Beispiel dieses Einheits-Make-up mit dem Contouring, diese geglätteten Haare, aufgespritzte Lippen. Also das ist was, was man immer wieder sieht im Social Media. Und wahrscheinlich sind viele der Fotofilter, die man auf Instagram benutzen kann, auch auf diesen Look abgestimmt. Das muss man jetzt weder gut noch schlecht finden, aber auf jeden Fall haben sie da schon einen großen Fingerabdruck hinterlassen einfach.
Also die haben auf jeden Fall enorm viele Leute geprägt. Aber natürlich, wenn man so viel sich äußert in der Öffentlichkeit, es gab auch viel Kritik, ne?
Ja, also es gab auch richtig viel Kritik natürlich. Klar, es gab einerseits auch gutes gesellschaftspolitisches Engagement, aber die Schwestern sind alle auch immer wieder durch das sogenannte Blackfishing aufgefallen, also das darauf abzielt, durch Make-up-Styling und Frisuren so zu wirken, als habe man einen schwarzen Hintergrund. Und dabei ist bei allen Kardashian-Schwestern glasklar, dass sie den nicht haben, dass sie weiße Frauen sind, allenfalls zum Teil noch mit armenischen Wurzeln.
Das heißt jetzt immer wieder, dass mit dem Ende der Kardashian-Serie auch das Ende einer Ära zu Ende geht. Sagt das vielleicht auch was über unsere Gegenwart jetzt gerade aus, warum diese Ära jetzt gerade 2020 zu Ende geht?
Vielleicht ist es einfach nur so passiert und sagt gar nichts aus. Vielleicht ist aber auch gerade in diesem Jahr klar geworden, dass der Luxusalltag von einer hyperreichen Familie nicht mehr so viele ZuschauerInnen begeistern kann, wenn die Welt im Moment ganz andere Probleme hat. Und ja, ich sag mal, da der Mund-Make-up-Absatz seit Beginn der Pandemie und dem Durchbruch des Mund-Nasen-Schutzes nachweislich sowieso gelitten hat, ist es vielleicht auch Zeit für andere Formate. Also ich denke, die Familie wird sich mit Sicherheit was Neues einfallen lassen und das wird bestimmt auch kassenfüllend sein.
Die nächste Staffel Keeping Up with the Kardashians wird auf jeden Fall die letzte sein. Ab nächstem Jahr dann Geschichten wahrscheinlich im neuen Format. Vielen Dank fürs Erzählen. Nadia Shehadeh hier.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Was wäre eigentlich, wenn der Traum von künstlicher Intelligenz tatsächlich aufgehen würde? Roboter, superintelligent, vernünftig, frei von allen Vorurteilen, übernehmen die Kontrolle. Ist das dann eine Utopie oder ist es doch eher eine Dystopie? Wahrscheinlich ist es irgendwie immer beides. So erzählt es auf jeden Fall die neue Serie Raised by Wolves, großgezogen von Wölfen. Science-Fiction-Serie, mitproduziert von Ridley Scott, höchstpersönlich, Vater von Blade Runner und natürlich auch von Alien. Und in der neuen Serie werden Roboter zu Eltern und die sollen mit ihrer Erziehung die Menschheit retten. Unsere Serienkritikerin Anna Wollner hat die ersten Folgen von Raised by Wolves schon gesehen. Anna, in was für ein Szenario taucht man denn da ein bei Raised by Wolves?
Ja, die Serie geht der Frage nach, ob Roboter gute Eltern sind, beziehungsweise Androiden vielleicht sogar die besseren Menschen sein könnten. Das ist natürlich eine Frage, die Scott auch schon in Blade Runner aufgeworfen hat und hier weiterdreht, beziehungsweise weiterdrehen lässt. Und er, beziehungsweise der Schöpfer der Serie, Aaron Guzikowski, die werfen uns in der ersten Folge, die gemeinsam mit der zweiten wie ein so sehr langer Prolog wirken, mitten hinein in dieses Setting, die nahe Zukunft. Die Erde ist nach einem Religionskrieg unbewohnbar. Ein neuer Planet, den es tatsächlich gibt, nämlich Kepler 22b soll besiedelt werden, so ein bisschen als Neustart der Menschheit. Und es ist auch so ein bisschen die Rückkehr von Adam und Eva. Allerdings ist der Garten Eden kein grünes Paradies, sondern eine sehr staubige, graue, steinige Wüstenlandschaft, karg und absolut unwirtschaftlich.
Klingt so ein bisschen wie der Beginn einer neuen Menschheit, nur mit eben Androidem, Adam und Eva. Wer ist da noch so mit im Garten Eden?
Tatsächlich erstmal nur dieses Androidenpaar, genannt Mutter und Vater, in silbrig glänzenden Ganzkörperkondomen. Die haben in ihrer Flugkapsel auf dem Weg dahin 12 menschliche Embryonen dabei. 6 allerdings werden unterwegs zerstört, beziehungsweise beim Aufprall geht der Behälter kaputt. Und die 6 überlebenden Embryonen, die werden in der ersten Folge geboren. Über ein Kabel mit der Mutter verbunden, liegen die in so einer Gelee-artigen Masse und reifen. Und im Moment der Geburt werden sie vom Vater entnommen. Und da sind tatsächlich auch alle Ethnien dabei. Und das letzte allerdings, also das letzte Embryo, atmet bei der Geburt nicht und soll dem Protokoll entsprechend an die anderen verfüttert werden. Der Vater besteht darauf, aber die Mutter, einem Androiden eigentlich ganz unpassend, legt ihn an die Brust und haucht ihm wirklich Leben ein. Und sie nennen ihn Campion, wie sein Schöpfer, über den wir allerdings erstmal nichts erfahren. Aber keines dieser 6 Kinder lebt lange. Das erste Mädchen fällt beim Spielen in ein Loch und stirbt. Sie sieht die Gefahr einfach nicht. Und die anderen, die werden von einer mysteriösen Krankheit ausgerottet. Nur einer, nämlich Campion, überlebt. Und der wird von den beiden, also von Mutter und Vater, behütet wie ein Schatz. Also genau das Kind, das sie eigentlich schon verloren war und durch die Körperlichkeit, dem an die Brust legen, überhaupt überlebt hat.
Also Androiden mit Elternliebe tatsächlich, also zumindest mit Stillinstinkt, wie das klingt, ist das tatsächlich so ein positiv empathisches Roboterbild?
Erstmal, wenn man sich die beiden anguckt, überhaupt nicht. Denn die wirken also rein äußerlich so ein bisschen wie Barbie und Ken und auch von ihrer Emotionslosigkeit her. Die Mutter, die in der Serie die wesentlich größere Rolle hat, wird tatsächlich dann auch von der umsorgenden Mutter, die ihr krankes Neugeborenes rettet, zur Furie, die so wie so ein Terminator-ähnliches Wesen mit einem Hauch Metropolis gepaart auf Angreifer losgeht, die einfach jeden explodieren lässt, der sich ihr und den Kindern in den Weg stellt, mit so einem furchteinflößenden Blick, aber dabei dann trotzdem einem reaktionslosen Gesicht. Und ihr Name, das verrät sie in der 2. Folge, ist Lamia. Und in der griechischen Mythologie ist das die Geliebte von Zeus, die mit einem Schlangenhaupt die Kinder anderer Mütter getötet, gehäutet, zerstückelt und gegessen hat. Und da bekommt der Ausdruck der Helikoptermutter eine vollkommen neue Bedeutung. Und der Vater dagegen, der ist darauf programmiert, doofe Witze zu erzählen. Und er ist auch der, die Idylle in Gefahr bringt, denn der sendet nach dem Tod der Embryonen oder der Kinder ein Signal an die Erde. Er will nicht, dass Campion alleine aufwächst, dann lieber in Gesellschaft von religiösen Menschen. Und diese Menschen, die kommen dann auch schneller als gedacht.
Diese Siedlung besteht hier seit Jahren. Sie hätten nur so schnell hierher kommen können, wenn sie in einem kleinen Schiff ohne Lebenserhaltungssysteme gereist wären. Keine lebenden Menschen an Bord, nur gefrorene Embryonen und Roboter. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Außerdem ist dieses Land vielleicht nicht so leer, wie wir dachten.
Da rutscht die Serie so ein bisschen ins Westernhafte und in ein Kolonialdrama, denn das Voice-Over am Anfang, das sagt, wir waren die Ersten und die haben sich, also die Androiden mit den Kindern, ein friedvolles Leben aufgebaut, aber dann kommen eben die Kolonialisten mit Waffen und wollen sich unrechtmäßig alles nehmen und das Ganze unter dem Deckmantel der Religion.
Also viele Machtkämpfe, die da eine Rolle spielen, Menschen gegen Roboter, Religion gegen Vernunft, Vernunft überhaupt, Religion scheint eine ziemlich große Rolle zu spielen. Was für eine genau?
Ja, das ist so ein bisschen die fundamentale Frage der Serie, die sich in den nächsten Folgen hoffentlich noch weiterentwickeln wird. Also diese religiösen Fundamentalisten, die die Erde auf dem Gewissen haben, die wollen ihre Religion, den römischen Mithras-Kult, durchsetzen und haben alle anderen ausgeschaltet. Und dieser Neustart auf Kepler 22b soll dann auch den Androiden zufolge ohne Religion stattfinden, einfach den Gesetzen der Logik und der Vernunft folgend, beziehungsweise den Algorithmen und Gesetzmäßigkeiten, die von der KI programmiert sind. Und da kommt dann allerdings ein gewisser Konflikt mit dem Mensch, nämlich mit Campion.
Glaube an das Unwirkliche kann den menschlichen Geist trösten, aber er schwächt ihn auch. Die Zivilisation, die ihr hier sät, wächst auf dem Boden des Glaubens der Menschheit an sich selbst und nicht an eine imaginäre Gottheit.
Und wenn sie nicht imaginär ist? Sie haben doch den Krieg gewonnen. Was ist, wenn das Beten Spiria hilft?
Nein, Campion. Nur die Wissenschaft kann das.
Campion, ist es strikt verboten, sich in die Religion zu flüchten, aber im Verbotenen liegt für die Kinder ja bekanntlich der Reiz und daraus entwickelt sich dann eben die große philosophische Frage, sollten Kinder von ihren Eltern erzogen werden im Sinne des Glaubens oder im Sinne der Wissenschaft, und die Androiden haben darauf ihre ganz eigene Antwort, die im Notfall und in dieser Serie sehr, sehr oft eben auch mit Gewalt gelöst wird.
Mit Gewalt für die Vernunft sozusagen. Raised by Wolves, so heißt die neue Serie, läuft seit letzter Woche auf TNT-Serie und ist auch bei Sky abrufbar. Vielen Dank fürs Vorstellen, Anna Wollner.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Schauen Sie sich um. Wen kennen Sie? Wen möchten Sie kennenlernen?
Wer sieht verdammt gut aus? Wer sieht Ihnen ähnlich? Ist dieser Mensch Ihnen sympathisch?
Möchten Sie jetzt lieber woanders sein?
Guten Tag. Ich habe hier so ein bisschen jugendliches Geschwurbel.
Na, dann lassen Sie doch mal hören.
Ist so eine Trennungsphase gewesen.
Ja, das sehen wir ja dann.
Okay. Ich sitze in einem Zug und komme nicht wieder zurück.
Ja, ist ja unrein.
Wie?
Nee, nix. Machen Sie weiter.
Ich fahre weit von gestern fort und suche mir woanders einen Ort. Denn wo ich auch ankomme, es wird schon besser als da, wo ich war.
Ja, und? War das gewesen?
Ja.
Na gut, also diese Fortort wird wahr, können Sie einfach in den Auflöser hauen, aber der Zug zu rühügt, also das müssen wir im Dampfbad rauslösen.
Was wird denn das kosten?
Na, da fragen Sie an der Kasse, die sagen Ihnen das denn.
Gestalten. Architektur und Design.
Selten waren Parks wahrscheinlich so wichtig und so beliebt wie in diesen letzten Corona-Monaten. Grüne Rückzugsorte mit relativ wenig Virenlast, auch wenn nicht alle Parks frei von Spannungen, von gesellschaftlichen Spannungen sind, wie zum Beispiel der neue Mauerpark in Berlin zwischen dem durchgentrifizierten Prenzlauer Berg und dem eher armen Wedding. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der hat sich den neuen Teil vom Mauerpark angesehen. Nikolaus, wie ist er geworden?
Ich finde ihn ziemlich faszinierend, also gerade weil er dieses Spannungsverhältnis zwischen diesem doch wirklich noch sehr armen Wedding und dem inzwischen sehr, sehr reichen Teil von Prenzlauer Berg auch spiegelt in gewissen Sinn und versucht auch zu vermitteln. Und man muss dabei aber im Hintergrund haben, das ist ja der zweite Teil einer großen Parkanlage, die seit Beginn der 1990er Jahre nach den Plänen des sehr bedeutenden Gartengestalters Gustav Lange entstanden ist. Der erste Teil, das ist der schon so legendäre Mauerpark mit all seinen Partys und all seinen viel zu dicht aufeinander stehenden Leuten, der entlang eines langen Streifens parallel zu zwei Stadien entstanden ist, auf einem ehemaligen Eisenbahngelände. Und dieses Eisenbahngelände wurde vor einigen Jahren dann eben jetzt der andere Teil auch freigegeben für eine Parkanlage. Das ist ein ziemlicher Bauskandal gewesen in Berlin, weil das quasi erkauft wurde damit, dass ein großes Teil des Grundstücks für Luxuswohnungen freigegeben wurde. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, dieser zweite Teil ist jetzt im Sommer eingeweiht worden. Und das ist schon ziemlich spannend, weil man von diesen Eisenbahnanlagen, die dort sind, eigentlich kaum noch was spürt. Stattdessen ist das eine ganz straff durchorganisierte, richtige Gartenparkanlage. Die beginnt bei der Bernauer Straße, also der legendären Grenzstraße, mit so einem großen gepflasterten Teil mit Bäumchen, die da so in der Gegend noch rumstehen. Das ist der Teil, auf dem auch weiterhin ein Flohmarkt stattfinden wird. Dann kommt eine große Wiese, kann man sich sehr schön hinsetzen. Da sind dann ganz streng geometrisch mit großen grauen Granitblocken eingefasste Rechtecke zu sehen, teils gepflastert, teils nur mit Sand darauf. Die sollen zum Spielen dienen. Und dann parallel gibt es noch ein langes Band mit ganz tollen Spielplätzen. Die sind wirklich super. Also es macht einen Riesenspaß, das allein anzugucken schon und zu spielen offenbar auch. Und dann kommt der Höhepunkt der Anlage ganz am Ende dieses langen Zuges von hintereinander gestaffelten Räumen. Das ist nämlich ein großes Rechteck aus Granitblöcken, in das ein Kreis aus Granitblöcken eingelegt ist. Und in der Mitte dieses Kreises steht ein riesiger Tisch, ebenfalls aus Granit, mit großen Sitzbänken daneben. Und das hat schon sowas ja, sehr monumental ist.
Ja, genau. Ich war da tatsächlich auch und habe mir das auch angesehen und fand, es sieht auch so ein bisschen aus wie so große alte Grabsteine, irgendwas, was man da so ausgegraben hat. Also sieht sehr alt aus, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch. Also ich habe mir das so überlegt, als ich da durchgegangen bin, wie würde man eigentlich solch eine Anlage interpretieren als Archäologe, wenn man die, sagen wir mal, in 1000 Jahren ausgräbt. Und ich bin ziemlich sicher, das wäre keine öffentliche Gartenanlage, bei der man sagen würde, man würde nicht sagen, es ist eine öffentliche Gartenanlage, sondern das ist ja ein Tempel oder eine Kultanlage. Mhm. Also mit diesen gepflasterten Plätzen fürs Volk an der Bernauer Straße und dann kommen die unterschiedlichen Podien für unterschiedliche gesellschaftliche Schichten. Mal im Sand müssen sie halt stehen und mal schon auf ordentlichen Schweinebäuchen. Also Schweinebäuche sind diese großen Granitplatten, die in Berlin auf den Trottoirs liegen, die aus schlesischem Granit sind. Wunderbar. Und dann kommt eben dieser große Kreis mit dem Opfertisch im Zentrum. Und man kann sich so richtig vorstellen, irgendwelche Druiden oder Ähnliches, die da sich auch würdevoll hinbegeben. Der Tisch ist auch ziemlich hoch. Also man kann sich da nicht einfach gemütlich dran setzen. Das ist jetzt nicht eine Anlage, wo man sagt, wir machen jetzt mal einen kurzen Nachmittagskaffee.
Das klingt ziemlich speziell, wie du das schilderst. Dabei soll es ja eigentlich schon auch ein ganz normaler Volkspark sein für alle.
Ganz klar, es muss sogar ein Volkspark sein, weil der benachbarte Bezirk Wedding hat viel zu wenig Grün und Prenzlauer Berg hat so viel zu wenig Grün. Und es gibt eine irrwitzige Übernutzung des schon existenten Mauerparks. Also da sind teilweise am Wochenende Zehntausende von Menschen. Also das musste dringend erweitert werden, weil eben auch gerade die Familien aus dem angrenzenden Teil von Wedding ja Grün brauchen und rausgehen können. Die Wohnungen sind nicht so groß. Und man hat wirklich alle Register gezogen von so Partizipationen, die derzeitig, ich muss leider sagen, in Mode sind. Also man hat Kinder und Jugendliche befragt für die Spielplätze. Vielleicht sind die auch deswegen so lustig und bunt geworden, was irgendwie dem Charakter der Anlage so ein bisschen widerspricht. Man hat die Bevölkerung gefragt und die haben sich interessanterweise gerade für diese Versammlungsorte wohl sehr eingesetzt, auch dass man eben richtig formalisiert Buhl spielen kann und Ähnliches. Trotzdem bildet die Anlage das Konfliktpotenzial zweifellos ab. Man hat hier die Touristen. Und man hat hier auch das reiche Prenzlauer Berg, das eben eher einen Promenierpark wünscht. Und man hat dort den Nutzpark, wo ganz viele migrantische Familien drin sind. Und die eben da durchaus auch mal einfach kräftig, weil es einfach viele Kinder sind, kräftig zur Sache gehen. Deswegen ist wohl auch dieses sehr grobe Material ausgesucht worden, weil es schlichtweg vandalensicher ist.
Ja. Zum Schluss die Frage, kurz kann man sagen, ist es ein moderner Park geworden, wenn jetzt so neu ist?
Also modern auf jeden Fall in dem Sinne, dass es ein eindeutig innerstädtischer Park ist. Er hat ganz klar eine Logik, wo er steht. Aber modern eigentlich überhaupt nicht in dem Sinne, dass er zum Beispiel die Geschichte des Ortes wirklich mitverwertet. Das Einzige, was richtig dominant noch zu sehen ist, das ist ganz toll, ist die mit großem Aufwand restaurierte und stabilisierte Eisenbahnmauer, die dort noch steht. Ansonsten merkt man eigentlich nicht, dass das noch ein Eisenbahngelände ist. Und man merkt auch nicht, dass irgendwie die Natur frei da sein darf, dass man so ein Freiheitsgefühl dort hat. Und insofern ist es ein ganz anderer Park als zum Beispiel der am Gleisdreieck, der ja wirklich so dieses Freiheitsgefühl hat und auch dieses völlig Verspielte. Im neuen Mauerpark ist überhaupt nichts verspielt.
Nikolaus Bernau mit seiner architekturkritischen Perspektive auf den neuen Mauerpark hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.